Den Predigtext haben wir heute zusammen schon gelesen. Das ist Psalm 24. Soll ich ihn nochmal lesen?
Ja.
Gut. Ich lese jetzt die Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, ob das vorhin auch war, das Luther? Also, wir haben zweimal Luther heute Morgen. Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt. Dass das sucht sein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Wir haben in den Psalmen eine interessante Bewegung, eine Stimmungsbewegung. Vielleicht können wir uns an die heute Morgen ein bisschen anschließen. Na? Gestern wurde ja noch ein bisschen diskutiert bei dem einen und anderen, sollen wir überhaupt am Sonntag Gottesdienst machen, wenn so viel Schnee liegt. Es gibt so Stimmungsmomente, na, wenn die Situationen sich verändern. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Psalm 22 ist die Stimmung total im Keller. Tiefe Traurigkeit, ein Psalm, der ganz viel Schmerz ausdrückt. Dann kommen wir zum berühmten Psalm 23. Der Psalm, der aus dem Schmerz versucht, in den Trost hineinzukommen, wo es um den Frieden Gottes geht. Und jetzt sind wir hier im Psalm 24 und man mag es nicht glauben, ja, dieser Psalm, das ist ein Jubelpsalm, ein Freudenpsalm. Also wir merken, 22 ist im Keller, 23 versucht den Frieden zu finden, zu greifen und Psalm 24 und der steht für heute Morgen für uns, das ist ein Jubelpsalm. Und ich hoffe, wir können da ein bisschen drin einsteigen, wir könnten uns ein bisschen anstecken lassen von der Freude, die in diesem Psalm steckt. Warum hat jetzt der David nach diesem Tief und nach diesem Frieden, nach diesem Trost die Freude im Herzen? Wie kommt er dazu, dass er sich so erfüllen lässt in seinem Gebet, in seinem Lied von der Freude? Und er hat eigentlich verschiedene Gründe, sich zu freuen. Und der erste Grund, den haben wir in den ersten zwei Versen. Er sagt, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Er nimmt in seinem Herzen vor, den Gott, dem alles gehört, anzubeten. Sich nochmal bewusst zu machen, der Gott, mit dem ich in Kontakt trete, das ist der Gott, dem alle Welt gehört. Dem gehört alles. Der Erdkreis, die ganze Welt und jeder einzelne Mensch, der auf der Erde lebt. Jeder einzelne Mensch. Ob diese Person in Europa lebt oder in Asien, egal ob die Person arm ist oder reich ist, ob die Person Erfolg hat oder Misserfolg, ob die Person Optimist oder Pessimist ist, egal, jeder Mensch ist Gottes Eigentum. Jeder Mensch ist von Gott gewollt. Und jeder Mensch steht im persönlichen Fokus Gottes. Gott hat nicht nur ein Auge auf diese Welt. Es ist sein großes Herzensanliegen und der David, der merkt es und der will das feiern, der will das in Fokus nehmen und der will dankbar dafür sein, dass Gott nicht ein Gott ist von Chaos, von kein Plan, von keine Idee, von ich weiß nicht, was passiert, sondern er hat die Welt auf die Festen gestellt, auf Wasser hat es fest gegründet. Ein verlässlicher Gott. Und gerade in einem Kontext wie dem Volk Israel, wo man eigentlich in der Geschichte immer wieder davon ausging, ja, wir sind das auserwählte Volk, nur uns sieht Gott, nur uns segnet Gott, bringt jetzt der David diese Weite rein und sagt, nein, alle Welt gehört ihm. Jeder Mensch auf dieser Welt ist in seinem Blick. Jeder Mensch soll zu diesem Segen von Gott Zugang haben, Zugriff haben. Also David hat schon eine Weite, 1000 vor Christus hat David eine Weite, die dann im Laufe der Geschichte wieder eingesackt ist, verloren gegangen ist und wieder neu gelernt werden musste durch Glaubensmenschen. Und da dürfen wir auch dazugehören heute Morgen. Wir dürfen also uns freuen, dass wir einen Gott haben, der einen Blick hat für die gesamte Welt, der weiß, der festhält, was in dieser Welt passiert, ihm gehört die Erde, alles, was darauf ist und jeder einzelne Mensch. Ich weiß nicht, ob uns das zum Jubeln bringt. Vielleicht haben wir eher so diesen Gedanken Belastung, alle Menschen, alles, was in dieser Welt passiert. Aber der David hat sich entschieden, sich daran zu freuen, dass Gott derjenige ist, dem es gehört. Nicht er hat die Last. Es ist Gottes Sache. Und er ist damit hineingenommen. Und er jubelt über eine zweite Sache. Er jubelt darüber, dass dieser Gott, dem alles gehört, dass der zugänglich ist. Ja, das wissen wir schon seit 100 Jahren. Und irgendwie ist ja auch schön, ne, dass man mit Gott reden kann. Ne? Aber mal nachgedacht, wer darf eigentlich mit Gott in Kontakt sein? Der David stellt die Frage in diesem Psalm. Wer kann eigentlich zu diesem Gott hinzutreten? Wer hat eigentlich die Qualifikation, sich diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in der Hand hält, dem jeder Mensch gehört, wer hat die Qualifikation, diesem Gott entgegenzutreten? Wer darf sich auf selber Höhe mit ihm befinden? Er nennt zwei Merkmale für denjenigen, der diesem Gott begegnen möchte. Zwei Merkmale. Das eine ist unschuldige Hände und ein reines Herz. Wer das hat, kann diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, begegnen. Wer hat schon ein reines Herz und wer hat schon unschuldige Hände von uns? Kann überhaupt jemand Gott begegnen? Ist überhaupt ein Zutritt zu diesem lebendigen Gott praktisch möglich? Wie oft merke ich selber in meinem Herzen, was da alles los ist? Und wie oft merke ich, dass das, was ich tue, mit dem, was ich vielleicht auch denke, gar nicht übereinstimmt? Wie verdreht wir in unserem eigenen Lebensverständnis sind? Und David selber weiß von sich, das, was in meinem Herzen ist und das, was ich tue und das, was ich rede, das stimmt ganz oft gar nicht überein. David weiß, er ist nicht derjenige, der die Qualifikation mitbringt, um diesem Gott zu begegnen. Er hat in Psalm 139 gebetet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüf du mich und erkenne, wie ich es meine. Und schau, ob ich auf einem bösen Wege bin und leite mich auf einem guten Weg. David hat von dieser Unzulänglichkeit gewusst, diesem Gott kann ich nicht begegnen. Und sein Lösungsweg war, an diesen Gott heranzutreten und zu sagen, erforsche mich, schau in mein Herz rein. Guck, ob ich auf einem guten Wege bin. Prüfe du mich, ob ich manipulativ bin, ob ich verlogen bin, ob ich mit falschen Motiven unterwegs bin, mir selbst gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber. Und Jesus sagt zu den Jüngern und auch zu uns heute, er sagt, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet findet, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist immer wiederkehrend in der Bibel, dass Menschen, die den lebendigen Gott suchen, einen gnädigen Gott finden. Und wir merken, es geht nicht darum, dass ich ein reines Herz habe und dass ich unschuldige Hände habe, sondern dass ich auf dem Weg bin, einen Gott, dem Gott zu begegnen, der mein Herz kennt und der mein Herz kennt und auch meine Taten kennt. Ist das nicht ein befreiendes Gefühl? Nicht, dass uns der Schlag trifft, gell? Ist das nicht ein befreiendes Gefühl? Nicht die guten Taten, nicht die tolle Motivation bringt mich zu Gott. Nee, es ist die Tatsache, dass der Gott, dem ich begegnen kann und darf, dass der Gnade hat für mein Leben. Und das ist immer so dieser Reibungspunkt. Ne? Ich denke, ich muss zuerst ein reines Herz haben und dann kann ich zu diesem guten Gott kommen. Nee, umgedreht ist es. Er will mich so, wie ich bin, aber er lässt mich nicht in dem, wie ich bin. Erforsche mich, Gott, das ist der Weg von David. Erforsche mich, Gott, prüf mich und leite mich auf dem richtigen Weg. Das macht die Tür auf bei David, um zu erleben, Gott ist gut zu mir. Gott ist gütig, Gott ist gnädig mit mir. Diese Offenheit im Herzen. Und dann sagte David, es gibt zwei Merkmale von Gott für mich, wenn ich eben bereit bin, ihm zu begegnen. Und diese zwei Merkmale sind, er sagt, Gott gibt mir seinen Segen und Gott gibt mir seine Gerechtigkeit. Ja, davon können wir uns jetzt nichts kaufen, sagen wir uns. Ja. Aber was heißt das denn? Segen Gottes, Gerechtigkeit Gottes im eigenen Leben zu haben. Wie ist das denn? Wie wirkt denn Gottes Gerechtigkeit bei mir? Schon mal überprüft? Irgendwelche Erfahrungsberichte aufgeschrieben? Wie ist das denn im Leben unterwegs zu sein mit unschuldigen Händen und einem reinen Herzen? Gibt es da die großen Geschichten, die wir an die Wand hängen können? Dieses bei Gott sein und erleben, dass der gnädige Gott mir begegnet, das tut was mit mir. Das tut was mit mir. Ich merke, dass wenn ich nach ihm frage und an ihm dranbleibe, an diesem lebendigen Gott, diesem Weltenherrn, dem alles gehört, jeder Mensch und alles, was in dieser Welt ist, wenn ich an ihm dranbleibe und mein Herz offen vor ihm halte, dann merke ich, dass eine Komponente in mein Leben reinkommt, die wie eine Art Mitspracherecht hat. Solange ich mein Herz bei ihm offen lasse und bereit bin, mit ihm unterwegs zu sein, gibt es eine Komponente, die in mein Leben hineinkommt und die mitredet. Und die Frage ist, ob ich das, was da in mein Leben hineinkommt, ob ich das wegdrücke oder ob ich dem Raum gewähre. Ob das sein darf, ob ich das zulasse. Und dann merken wir im Laufe der Zeit, dass wir zwar gerne gewisse Dinge tun wollen, aber wir wie so eine Art Zwischenschalte in unserer Seele drin haben und wir tun nicht das, was wir aus der Intuition heraus machen wollten, sondern wir merken, es ist wie eine Zwischenschalte da, die uns nachdenken lässt und uns in einer anderen Weise manchmal agieren lässt. Oder wir wollten etwas sagen und wir merken, da gibt es diese Zwischenschalte und die erinnert uns an irgendetwas, wo wir merken, nee, rede in einem anderen Ton, sag es in einer anderen Weise. Diese Zwischenschalte, dieses Einmischen des Geistes Gottes in mein Leben, das verändert mich. Das verändert vielleicht auch die anderen, aber zuallererst macht es was mit mir. Und wir merken dann im Laufe der Zeit, wenn wir unterwegs sind mit diesem offenen Herzen, wir merken im Laufe der Zeit, da kommt was in mein Leben und hat Platz in meinem Leben und wächst in meinem Leben. Das nennt Gott Segen und das nennt Gott meine Gerechtigkeit. Er will mich segnen. Er will mich in sein Gerechtigkeitsdenken mit hineinnehmen. Und das kann nur passieren, wenn wir und wenn ich mein Herz ganz weit aufmache bei diesem lebendigen Gott. Nicht in der Intention, dass ich sage, ja, ich bin ja rein und ich habe ja gute Taten, nein, sondern ein offenes Herz habe und erlebe, wie er mich reinigt, wie er meine Schuld vergibt, wie er seinen Segen in mich hineinfließen lässt und wie er seine Gerechtigkeit über mir ausspricht. Und das geht nur allein über ein offenes Herz. Der David, der schreibt es dann ganz prophetisch und poetisch. Er sagt, mach auf! Das ist der einzige Weg, dass du Gott in deinem Leben erfahren kannst. Mach auf! Mach dein Herz auf! Mach die Türen auf! Die ganze Welt soll aufmachen, dass der König der Ehre einzieht. Wir werden aufgefordert, aufzumachen. Gott will zu uns. Die ganze Welt bereitet sich darauf vor, dass der König der Ehre einzieht. In diese Welt, in dieses Land, in dieses Haus, in unser Leben, in unser Herz. Er will einziehen. Mach auf, sagte David. Wer ist denn der König der Ehre? Wer darf denn einziehen? Wer hat denn den Segen Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Reinheit Gottes, die Schuldlosigkeit Gottes? Wer bringt das denn mit? Und wir wissen, es ist ein prophetisches Wort, das Jesus im Zielfokus hat. Jesus, der Christus, der in Bethlehem geboren wird. Der Sohn des lebendigen Gottes, der in diese Welt kommt, um Menschen mit Gott zu versöhnen, der von sich sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und er wird aus- und eingehen und Weide finden. Jesus spricht von sich selbst als die Tür zum Vater, die Tür in die Ewigkeit. Die Tür zum Leben, die Tür, wo ich versorgt werde, geliebt werde, wo ich Vergebung habe, wo ich Segen habe, wo ich die Fülle habe. Er ist dieser König der Ehre. Und David schreit schon 1000 vor Christus, mach die Tür auf, lass ihn rein. Der König der Ehre, der Ewigkeit, er will einziehen. Jesus ist der Erste. Und Jesus ist der Letzte jeglicher Art von Gottesgemeinschaft. Und wenn wir ihn zulassen in unserem Leben, dann findet Gott Raum in unserem Leben. So einfach und so kompliziert machen wir es uns. David fragt mit Recht immer wieder, wer ist der König der Ehre? Wer soll das sein, dieser Jesus, der in meine Welt einziehen möchte? Will ich den wirklich reinlassen? Brauche ich diese Ehre? Brauche ich das? Ich komme ja auch so klar, oder? David wiederholt, es ist der König der Ehre, es ist der Herr, der stark ist, es ist der Herr, der mächtig ist, es ist der Herr der Herrlichkeit. Wer ist der König der Ehre? Er ist stark, er hat Macht, alle Macht ist ihm gegeben. Er hat die Herrlichkeit Gottes. Und er will zu uns. Deswegen, macht die Tür auf, sagt David. Lasst den König der Ehre einziehen. Er bringt Gottes Ehre in mein Leben. Er bringt Ehre, Krönung Gottes, Gerechtigkeit Gottes, Er macht mein Leben ehrenhaft, ehrenvoll in dieser Welt für Gott. Das ist doch eine Ankunft, auf die man sich nur freuen kann. Das ist doch ein Wahnsinnskommen, das David hier ankündet. Mach die Tür auf, mach die Herzen weit, damit Raum wird für den, der dein Leben erfüllt. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du angekündigt wurdest und dass du gekommen bist und dass du wiederkommst. Und hilf uns, unsere Herzen ganz weit zu machen, dass du einziehen kannst als der Segnende und der Gerechtsprechende. Wir stehen jetzt in dieser Adventszeit und möchten das ganz ehrlich und offen einfach bei dir auch nochmal erwarten, dass du einziehst und Raum findest in unserem Herzen, in unserem Leben. Und dass du uns die Ehre des ewigen Vaters in unser Herz hineinlegst. Amen.